Starting Grid, der Formel 1 Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Keep racing auf meinsportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt.
Herzlich willkommen zu Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Und wir haben endlich wieder ein Formel 1 Rennen gehabt. Nach Wochen der Zwangspause war es nun wieder soweit. Der Tross der Formel 1 schlägt in Miami auf. Er fährt ein Sprintwochenende und er bringt uns beide dazu, hier über die Formel 1 zu reden. Und uns beide, das bin nicht nur ich. Mein Name ist Dennis Lewandowski. Nein, an meiner Seite sitzt er und ich kann euch heute nur wärmstens empfehlen, schaut das YouTube-Video am Mittwoch, wenn es erscheint, denn er sieht heute unfassbar gut aus. Er hat sich dem Miami-Vibe voll angepasst und sitzt da. Schaut es euch an und genießt es, denn an meiner Seite heute Kevin Scheuren. Hallo Kevin.
Der viel mehr draus, als es ist. Es ist eigentlich nur ein schönes pinkes Shirt, aber ihr könnt euch trotzdem bei YouTube drauf freuen, am Mittwoch, wenn die Ausgabe dann auch da als Podcast online kommt. Hi Dennis. Das Shirt passt heute eigentlich auch sehr gut. Ne? Wer hat an der Uhr gedreht vom Pink Panther? Es ging ja dann doch irgendwann endlich mal vorbei, diese Pause. Und ich bin froh, dass wir jetzt mal wieder über Autos auf der Strecke reden können. Und wir haben eine ganze Menge zu besprechen heute.
Ganz genau. Und die Pause ging schneller vorbei, als wir dachten. Denn wie ihr dann sicher mitbekommen habt, denn das Rennen ist ja jetzt nun mal de facto gelaufen, wurde das Rennen wegen Unwetterwarnung ja auch vorgezogen. 3 Stunden. Das heißt, für die deutschen Verhältnisse mit 19 Uhr eigentlich die perfekte Abendbrotzeit. Und wir haben ja auch bei Spotify schon Vorschläge bekommen in den Kommentarspalten, da nochmal zu überlegen, wie wir da vielleicht auch für die Abendrennen ein Starting-Grid-Getränk erfinden können, was euch da vielleicht durch die Abendrennen bringt. Aber bevor wir weitere Rezepte und pfiffige Ideen austauschen, starten wir erstmal einmal, Kevin, denn auch das hat sich eigentlich nicht verändert an der Formel 1 in guter alter Tradition mit dem Rennergebnis, denn das stand wie so häufig nach Abschluss des Rennens einfach noch nicht fest. Es gab mehrere Sachen, die noch geprüft worden sind und am Ende sah das Klassement von Miami wie folgt aus. Kimi Antonelli gewinnt das Rennen vor Lando Norris und Oscar Piastri auf Platz 4, George Russell Platz 5, Max Verstappen auf Platz 6, Lewis Hamilton auf Platz 7 vorgespült, Franco Colapinto auf Platz 8, Charles Leclerc Platz 9, Carlos Sainz und auf 10 Alexander Albon, Doppelpunkte für Williams. Auf Platz 11 Oliver Berman, 12. Gabriel Bortoleto, 13. Esteban Ocon, 14. Arvid Lindblad, 15. Fernando Alonso, 16. Sergio Perez, 17. Lance Stroll und 18. und letzter auf der Strecke Valtteri Bottas. Die Autos abstellen und nicht das Rennen beenden konnten Nico Hülkenberg, Liam Lawson, Pierre Gasly und Isaac Kutscher. So viel erstmal zu den Förmlichkeiten. Und dann beginnen wir, bevor wir gleich natürlich wieder mit heißen Thesen einsteigen, Kevin, mit dem Rennsieger, mit Kimi Antonelli. Toto Wolff sagte hinterher, es war vielleicht Kimi Antonellis bestes Rennen. Ich sage aber, oder beziehungsweise mache eine heiße These auf und sage, es war sicherlich ein erfolgreiches und gutes Wochenende für Kimi Antonelli, aber bei weitem kein perfektes. Kimi Antonelli hat im Rennen gewonnen, hat diesen Sieg auch verdient, aber es gab über das ganze Wochenende hinweg doch hier und da Problemchen, hier und da Sachen, die er lernen muss, denn er ist jetzt WM-Führender mit 20 Punkten Vorsprung und an diesem Stand muss er jetzt auch gemessen werden. Und 2 wirklich verpatzte Starts im Sprint als auch im Rennen, wobei der im Sprint vielleicht nochmal eine Ecke verpatzter war. Und auch eine Strafe im Sprint bezüglich Track Limits, die sind natürlich Sachen, die dürfen dir in einem WM-Kampf, und in dem befindet er sich nun mal de facto jetzt, nicht passieren. Kevin, deine Meinung zum Wochenende von Kimi Antonelli?
Ich bin total deiner Meinung, Dennis. Ich finde auch, dass das alles andere als ein perfektes Wochenende war. Ich fand, es war auch kein perfektes Rennen von ihm. Und ich muss zugeben, bei all der Flut an Rennen, die es so gibt, es gab mit Sicherheit auch ein besseres von Kimi Antonelli. Also wo es komplett durchgelaufen ist zum Beispiel und er nicht noch hektische Phasen hatte, wo ihm das Getriebe Probleme gemacht hat, wofür er sicherlich nichts konnte, aber was ihn ja auch in Panik versetzt hat. Und deshalb bin ich da also total bei dir. Also ich glaube, wenn es einen gibt, der ein nahezu perfektes Rennen abgeliefert hat, dann war das Lando Norris im Vergleich dazu, der ja aufgrund der Strategie von McLaren das Ding nicht gewinnen konnte. Also man muss da natürlich jetzt die Kirche ein bisschen im Dorf lassen bei Kimi Antonelli, weil er hat jetzt gewonnen und das ist super. Das ist auch super wichtig für ihn, dass es direkt so weitergegangen ist. Aber wie du schon richtig sagst, er hat beide Male den Start verhauen. Er hat sich zwar die Pole Position geholt für das Hauptrennen, aber auch den Platz hat er ja schnell wieder hergeben müssen. Und das sind so Kleinigkeiten. Gleiches gilt übrigens auch für George Russell, ja. Also beide Mercedes, finde ich, waren nicht weltmeisterlich an diesem Wochenende. Also wenn man das fair betrachtet, dann haben die sich beide auf ihre Weise schwer getan. Der einzige Vorteil für Antonelli ist jetzt, dass er das Rennen halt gewonnen hat und jetzt 20 Punkte Vorsprung vor George Russell hat. George Russell hatte ganz andere Probleme, die vielleicht sogar unerklärlich sind. Es gibt einfach so Strecken, die funktionieren für gewisse Fahrer einfach nicht. Miami ist es definitiv für George Russell. Und Kimi Antonelli kommt jetzt nach Kanada auf eine Strecke, die George Russell mag und auf der der richtig gut unterwegs ist. Und da gibt es dann die Probe aufs Exempel. Wie weit ist Kimi Antonelli in seiner Entwicklung? Wie nah ist er wirklich an George Russell dran? Weil ich glaube, das wird mal so ein richtiger Standorttest für Kimi Antonelli. Jetzt soll er sich freuen, jetzt kann er sich freuen, dieser Sieg. Am Ende ist der, der gewinnt, der verdiente Sieger. Obwohl man da schon ein Sternchen dran packen muss, denn vermutlich wäre das eher Lando Norris gewesen. Aber so ist die Formel 1. Am Ende bist du nur Erster, wenn du Erster bist. Und das war Kimi Antonelli.
Du hast gerade seinen Teamkollegen angesprochen, George Russell. Wir haben ja vor dem Rennen schon darüber gesprochen, dass jetzt gerade diese Rennen in Miami und Kanada sehr wichtig sein werden, wenn Kimi Antonelli diesen WM-Kampf eben festigen möchte und vielleicht auch eben als potenzielle Nummer 1 in diesem WM-Kampf weiterkämpfen möchte. In diesem Sinne ist ja erstmal alles wirklich gut verlaufen. George Russell hatte ein, ja man kann schon sagen, beim aktuellen Stand von Mercedes ein katastrophales Wochenende, hat viele Punkte verloren. Jetzt sagst du schon, jetzt kommt diese Standortbestimmung. Kanada, eine Strecke, die George Russell liegt, aber auch eine Strecke, auf der Kimi Antonelli sein erstes Podium eingefahren hat. Wir werden natürlich, jetzt haben wir ja nochmal eine kleine Pause bis Kanada, wir werden natürlich nochmal drüber sprechen, aber lass uns mal kurz an deinen Gedanken teilhaben. Was ist denn so dein Gefühl? Meinst du, ein Kimi Antonelli könnte vielleicht wirklich eigentlich schon fast vorherbestimmte Weltmeisterschaft von George Russell? Und klar, und wir werden natürlich auch gleich darüber sprechen, wie hat sich McLaren entwickelt, Ferrari, Red Bull. Aber es war ja schon so, dass man George Russell eigentlich schon als den Weltmeister gesehen hat, nachdem in Australien das erste Mal die Zielflagge gefallen ist. Glaubst du, dass Kimi Antonelli da doch jetzt ein gewichtigeres Wörtchen mitreden kann? Oder ist es eben das, was es war, eine Momentaufnahme, aber auch nicht mehr?
Ein gewichtiges Wörtchen mitreden, weil der große Punkt, der für Kimi Antonelli gerade spricht, ist, dass er im Kopf von George Russell ist. Auch wenn George Russell alles daran setzen wird, es nach außen anders zu verkaufen, es nervt ihn natürlich, dass Antonelli jetzt so erfolgreich ist und dass er jetzt in Miami wieder gewonnen hat. Ich glaube, auch George Russell hätte sich insgeheim gefreut, wenn er nicht da beim Gruppenfoto hätte sitzen müssen und gute Miene zum bösen Spiel machen müssen und Lando Norris hätte das Rennen gewonnen. Gleichwohl ist das jetzt in den nächsten Wochen was ganz Wichtiges, was auf Kimi Antonelli zukommt, denn es ist ja nicht nur Kanada, es ist dann auch noch Monaco, glaube ich, und dann Barcelona. Also das ist so ein Dreierpack, der schon auch wegweisend sein kann, weil dann geht es wieder nach Europa, da wo es letztes Jahr für Antonelli gar nicht gelaufen ist. Und darauf kommt es dann dieses Jahr an. Er muss die Europasaison hinbekommen und da ist ein wichtiger Start sehr, sehr wichtig. Das heißt, wir müssen sogar es vielleicht ein bisschen breiter betrachten und sagen, die nächsten drei Rennwochen enden müssen für Kimi Antonelli auch noch sitzen, um dann endgültig sagen zu können, ja, der befindet sich in einem WM-Kampf mit George Russell. Denn ich glaube, im Großen und Ganzen ist Mercedes weiterhin das Maß aller Dinge in der Formel 1. Sie werden in Kanada ihre Updates mitbringen und ich glaube, dann machen sie auch nochmal einen Schritt nach vorne. Und dann wird man auch sehen, wie weit der Abstand zu den anderen Teams dann endgültig ist mit den ersten Update-Schwüngen, die es jetzt dann auch gegeben hat in den letzten Wochen und jetzt vor allem in Miami. Und für George Russell gilt es jetzt, die Ruhe zu bewahren. Und dann glaube ich, sehen wir einen sehr interessanten WM-Kampf zwischen den beiden, weil die aus völlig unterschiedlichen Richtungen kommen. Du hast Antonelli, der total befreit auffahren kann. Der hat eigentlich keinen Druck, weil der weiß, der hat noch genug Zeit, Weltmeister zu werden. Hat George Russell faktisch natürlich auch. Aber auch wenn George Russell das ein bisschen anders formuliert hat, er sagte ja auch am Wochenende, ich kenne das aus den Titelkämpfen, die ich hatte, so eine Situation zu haben. Also in der Formel 1 hatte er den auch noch nicht. Also da, so ehrlich muss man sein, der mag das in seinen Junior-Serien gehabt haben, aber hatte Kimi Antonelli auch, denn er hat im Grunde jede Junior-Serie genauso gewonnen. Und von daher ist das etwas, was sich aufwiegt, aber in der Formel 1 kommt es auf sehr viel mehr an. Und wie du schon gesagt hast, es ist ja so die vorbestimmte Weltmeisterschaft für George Russell, ne? Und da jetzt den Turnaround schnell wieder hinzubekommen, die Ergebnisse wieder einzufahren und auch mal den Daumen drauf zu halten auf Kimi Antonelli, das wird die Aufgabe für George Russell jetzt in den nächsten 3 Wochen sein. Und deswegen bin ich sehr gespannt darauf, wie sich das darstellt. Ich bin auch sehr gespannt darauf, wie sich die Dynamik bei Mercedes dann verändern wird, wie sich die Moderation von Toto Wolff dann auch verändern wird. Aber ich bin absolut der Meinung, dass Kimi Antonelli in the game ist. Ich bin absolut der Meinung, dass Kimi Antonelli die Chance hat, dieses Jahr Weltmeister zu werden. Denn er ist im Grunde the chosen one. Er ist im Grunde derjenige, den Toto Wolff jetzt auserkoren hat, den nächsten Schritt zu gehen. Klingt ein bisschen ironisch, weil wir hier jahrelang propagiert haben, ja, aber der Kronprinz, das ist doch George Russell. Also das soll doch derjenige welcher sein, wenn dann Lewis Hamilton mal geht, der dann das Zepter übernimmt. Das Problem ist allerdings, und das kennen wir ja aus dem britischen Königshaus, wenn du zu lange warten musst, um König zu werden, dann hast du vielleicht gar nicht so lange Zeit, König zu sein, weil das Alter dich irgendwann einholt und die Jüngeren nachziehen. Und so ein bisschen ist das ja vergleichbar mit dem, was Kimi Antonelli jetzt macht, weil wenn der sich aufschwingt und das beibehält, dann wäre das schon eine fette Nummer, sollte er George Russell diese vorbestimmte Weltmeisterschaft abluchsen.
Ja, das ist ein sehr treffender Vergleich tatsächlich. Und wir werden natürlich im späteren Verlauf der Ausgabe auch darüber reden, wie sicher ist das Ganze denn jetzt noch? Denn vor Miami hätten wir, glaube ich, wir haben ja selber auch vorgesagt, Mercedes als Klassenprimus eigentlich gesetzt. Jetzt hat sich die Gemengelage ja ein klein wenig verändert, zumindest erstmal punktuell in Miami. Da werden wir später natürlich auch sprechen. Aber erstmal kommen wir zu ja einer allseits beliebten Kategorie in Rückblicken und in Zusammenhang. Fassung und die da wäre.
Eieiei, Ferrari.
Noch nicht, da kommen wir auch noch zu. Der alte Klassiker. Es geht um Leiten, Pech und Pannen. Und für jedes dieser drei Schlagwörter hat sich tatsächlich auch jemand qualifiziert. Und wir beginnen mit dem offensichtlichsten, nämlich mit der Pleite. Und eine weitere Pleite hat der Rennstall Aston Martin einfahren müssen. Denn die Hoffnung war natürlich irgendwo da bei den Fans der in Silverstone ansässigen, ja, Traditionsmarke, britischen Traditionsmarke und natürlich bei den vielen, vielen Fernando Alonso-Fans, dass die Pause genutzt werden kann, um dieses Auto nach vorne bringen. Dieses große Versprechen, was die Namen und die Historie der einzelnen Teammitglieder irgendwo auch macht, dass das langsam mal eingelöst wird. Aber es war nix. Aston Martin ist genau da, wo sie vor der Pause auch waren. Sie balgen sich mit Cadillac. Es kommt wirklich nichts Zählbares dabei rum und die Motivation wirkt auch irgendwie ja nicht ganz mehr so, auch bei Fernando Alonso, der jetzt sicher auch vom Babygeschrei zu Hause auch vielleicht reizbarer wird und wir vielleicht unseren Fernando nochmal wiederbekommen, aber es bleibt leider festzuhalten, Kevin, es passiert aktuell nicht wirklich viel in Silverstone. Hattest du das schon so auf dem Schirm, dass das so kommen könnte, oder hast du vielleicht auch so ein bisschen die Hoffnung gehabt, dass da jetzt die ersten Schritte nach vorne gehen?
Also ich war mir eigentlich sicher, dass sie nichts mitbringen würden nach Miami, weil die haben so viele strukturelle Probleme gerade zu lösen innerhalb des Autos, dass man da jetzt sehr behutsam vorgehen muss, die Updates zu fahren. Und ich glaube, jetzt ist es erstmal an der Zeit zu verstehen, wie korrelieren die Vibrationen des Motors mit dem Chassis, was Adrian Newey designt hat. Und ganz offensichtlich ist ja Honda der Meinung, wir haben diesen Motor getestet in Sakura. Wir haben gemerkt, es gibt keine Vibrationen, keine Nennenswerten. Das muss aufgrund der Dynamik im Chassis passieren. Und man hat ja dann auch ein Auto aus Suzuka bei sich behalten in Japan und hat das auch dort in diesem Auto getestet und gesagt, okay, es gibt Möglichkeiten, dieses Jahr noch da die großen Schritte zu gehen. Ich glaube, da ist es allen jetzt klar, das wird nicht passieren. Und das ist auch einem Fernando Alonso klar. Der wird jetzt die Zeit nutzen, mit der Familie viel Zeit zu verbringen, auch während der Formel 1 freien Zeit und ja das Aufwachsen des Kindes mitzubekommen. Und so ein bisschen ist das jetzt auch bei Aston Martin. Es ist ein Aufwachsen, ein gemeinsames Aufwachsen. Und Ich bin mir sehr sicher nach wie vor, dass man das auf lange Sicht schaffen kann, dass man alles dafür hat, dass man es schaffen wird. Aber dass man jetzt nach Miami nichts gebracht hat und dann auch gegen Cadillac ins Hintertreffen gerät, im Sprint zumindest, weil Sergio Perez Lance Stroll geschlagen hat, das muss ja erstmal das erste Ziel sein. Du musst mit beiden Aston Martins immer vor Cadillac landen und das ist nicht passiert. Und das ist natürlich eine fette Pleite, muss man sagen. Ne? Also unter keinen Umständen darf Sergio Perez vor Lance Stroll landen. Jetzt muss man fair sein, Cadillac hat Updates mitgebracht. Sergio Perez ist ein hervorragendes Wochenende gefahren. Auch da Hut ab, da aus dem Auto das rauszuholen ist schon, und das ist ja auch seine große Stärke. Wir kennen das ja noch von seiner Zeit bei Force India / Racing Point. Der war immer gut darin, aus eigentlich nichts jede Menge mehr zu machen. Als er was hatte, womit er was machen konnte, hat er nichts draus gemacht. Das ist ja das Problem bei McLaren Mercedes damals gewesen und war es dann auch bei Red Bull, muss man ehrlicherweise sagen. Und für Aston Martin gilt es jetzt, schnell zu verstehen, wie man Motor und Chassis zusammenbringen kann und dann idealerweise, und ich glaube, das wird sich eher auf die zweite Jahreshälfte dann konzentrieren, die Updates zu bringen, mit denen man perspektivisch das Auto für 2027 sukzessive aufbaut. Also ich glaube, wir werden was sehr Interessantes haben bei Aston Martin, nämlich, dass wir sehr viele Teile am Auto sehen, die gar nichts für die Performance des 2026er Autos bringen werden, sondern eher schon Vorgriffe sind auf 2027 und man die Rennwochenenden dafür nutzen wird, Teile zu testen, weil man das viel, viel besser am Auto machen kann, als immer nur im Simulator oder im Windkanal. Und dann kann man für die Truppe aus Silverstone nur hoffen, dass sie 2027 wirklich mit allen vier Rädern mal auf dem Boden aufkommen und Gas geben können, weil ansonsten wird es ein teures Missverständnis insgesamt. Aber für Miami selber habe ich genau dieses Ergebnis erwartet. Am Sonntag hat man es ja gerade gerückt, da ist man mit beiden Autos vor Cadillac gelandet. Ich glaube, man hat ja auch noch... Nö, man hat nur Cadillac hinter sich gelassen. Ja, also gut, diese Wertung hat man dann gewonnen.
Ja, aber Sergio Perez war vor Lance Stroll tatsächlich, ja.
Ja, dann hat er bei, ja, gut, das war, da habe ich mich vertan. Dann war das, dann war das bei beiden. Ja, gut, dann ist es natürlich noch schlimmer. Also das darf nicht passieren. Mea culpa an der Stelle. Aber ja, das, zumindest das muss sitzen, und es hat in Miami nicht gesessen.
Ja, Pleite auf ganzer Linie, außer auf dem finanziellen Weg. Da geht's Aston Martin wahrscheinlich doch immer noch gut, dank Lawrence Stroll. Also da keine Sorge für alle Fans. Kommen wir zum zweiten Schlagwort, Pech. Und bei Pech habe ich für dieses Rennwochenende Pierre Gasly notiert. Denn Pierre Gasly hatte vielleicht hat für den größten Schockmoment gesorgt, als er nach einem Zusammenstoß oder einem Verbremser von Liam Lawson, den er gerade außen überholen wollte, plötzlich, und das hat man ja erst gar nicht gesehen, man sah nur, das Auto hang in der Mauer und es stand nicht auf allen vier Rädern, und in der Wiederholung wurde dann klar, er hat sich tatsächlich sogar überschlagen, und ja, war natürlich sehr bitter für ihn, denn Alpine hatte eine für Mittelfeldverhältnisse phänomenale Pace, also keines der Mittelfeldteams konnte den französischen Werksteam in Anführungszeichen irgendwas entgegensetzen. Sie konnten zwar auch nicht bei den Top-Teams angreifen, aber hatten eine gute Pace und es war einiges möglich, aber Pierre Gasly vom Start weg eigentlich vom Pech verfolgt. Erst bekommt er den kreiselnden Max Verstappen direkt vors Cockpit gedreht, muss bremsen, verliert einige Plätze und dann in Runde 4 war es auch vorbei. Positiv für ihn wahrscheinlich wirklich die gesamte Pace an diesem Rennwochenende, die war da. Auch Franco Colapinto, sein Teamkollege, hat gezeigt, was geht, hat Punkte geholt für Alpine. Und ja, aber es war schon ein großer Schockmoment, oder? Und was mich dann auch immer ein bisschen verunsichert seit dem Unfall von Romain Grosjean damals in Bahrain, wenn du erst gar keine Bilder siehst, weil man dann immer doch ein bisschen Sorge hat, was ist da passiert. Das hat sich zum Glück relativ schnell aufgelöst, dass Pierre Gasly eben aus dem Cockpit gestiegen ist. Ein bisschen verwirrend war auch der gleichzeitige Unfall, der aber unabhängig davon war, von Isa Katscha. Das war dann wirklich so erstmal so ein Moment des Durchatmens, als man dann wusste, es geht allen gut, aber sah erstmal schon übel aus. Und am Ende des Tages, das war ja auch ein bisschen diskutiert, Kevin, und da muss ich dir auch die Frage stellen, war es gerecht, dass Liam Lawson für diese Aktion keine Strafe bekommen hat?
Man konnte ja nachweisen, dass am Auto was kaputt war. Also die Übersetzung hat wohl nicht gestimmt. Da ist wohl irgendwas kaputt gegangen und da konnte er dann nicht drauf reagieren. Und das war dann blödes Timing, dass er dann Pierre Gasly erwischt hat. Was ich bedenklicher finde bei Liam Lawson ist, dass er auf dem Weg zurück in die Box nicht einmal nachgefragt hat, wie es Pierre Gasly geht, ob er okay ist oder nicht. Also ich weiß nicht, ob er das in dem Moment nicht wahrgenommen hat oder ob er daran nicht gedacht hat, aber ich finde, das ist so eine Etikette, die man dann pflegt, auch im Cockpit, ne? Zu fragen, ist sie okay, es tut nicht weh. Spielt jetzt natürlich nicht in das Image von Liam Lawson rein, muss man fairerweise sagen, der ja von vielen sehr kritisch beäugt wird, auch aufgrund seiner Art und Weise, wie er in Duellen vorgeht. Aber jetzt in der Situation, glaube ich, ist es, ich habe mir das nochmal angeguckt, ich habe es heute Vormittag, also wir nehmen am Montag auf, habe ich es in unserer Telegram-Gruppe Starting Grid Fans, habe ich geschrieben, dass ich mir schon gewünscht hätte, dass er für das nächste Rennen auch bestraft wird. Jetzt, wo ich die ganzen Informationen habe, mir das nochmal angesehen habe, sich sagen, ja, es ist in Ordnung, dass er nicht bestraft worden ist. Was Pierre Gasly angeht, er steht für mich so zwischen Pleite und Pech, weil natürlich war das Pech für ihn, dass er dann der Blöde war, der von Liam Lawson gedreht worden ist. Und diese Überschläge sehen heftig aus, aber ich bin ehrlich, ich fand den jetzt nicht so schlimm wie zum Beispiel Tsunoda in Imola. Das war wesentlich dramatischer, wesentlich schlimmer, als er da über diese Reifenstapel oder Tech-Pro-Barrieren so ein bisschen drüber gegangen ist, wie Guan Yu Zhou. Ja, auch, das war auch ein dramatischerer Unfall, noch dramatischer eigentlich, weil er ja dahinter diese Bande geflogen ist. Das ging jetzt, das hat mich so Nico Hülkenberg erinnert, der damals wie eine Kuh in Abu Dhabi hing, weil ich glaube, es war sogar Grosjean, der ihn da gedreht hat. Oder Grosjean gewesen sein, aber sicher bin ich mir gerade nicht.
Würde ich nicht ausschließen, kann ich aber jetzt auch standhalten.
So, und Gasly war zwischen Pleite und Pech, weil Pleite ist es absolut, dass er von Colapinto eigentlich das ganze Wochenende hergefahren wurde. Darf dir nicht passieren, nicht mit dem Momentum, das du eigentlich hast, spricht aber absolut für die Entwicklung des Autos, für die Entwicklung des Chassis, was ja Colapinto an diesem Wochenende neu hatte, soll auch nichts von der Leistung von Franco Colapinto wegnehmen, den wir ja auch sehr häufig sehr kritisch betrachten und der hat das hervorragend gemacht. Dem scheint es richtig gut zu gehen aktuell, hat ja auch sein privates Glück gefunden und hatte viel Besuch von der Familie in Miami. Wirkt gelöst, wirkt locker und frisch und ich bin auch froh, dass die argentinischen Fans gerade keine Shitstorms gegen andere Fahrer und andere Fans irgendwie herschießen müssen, von daher top, top, aber für Pierre Gasly schon blöd jetzt, ne? Also wenn Colapinto ernsthaft auch seine Pace dauerhaft findet, dann könnte es auch ein sehr spannendes Duell zwischen den beiden werden, weil die schenken sich auch nichts. Da wird es auch auf der Strecke 100% knallen, das hat dann auch schon so Ocon gegen Gasly-Vibes, nur die haben da noch ihre private Vorgeschichte. Ne? Von daher muss Gasly auch da, passt eigentlich zu dem, was wir vorhin über Mercedes gesprochen haben, schnell wieder zurückfinden in seine Linie und dann auch Colapinto in Kanada bestmöglich wieder schlagen. Weil sonst, glaube ich, könnte sich das Momentum bei Alpine jetzt auch in den nächsten Wochen dauerhafter Richtung Colapinto drehen. Gleichwohl man sagen muss, es waren jetzt zwei gute Rennwochenenden von Colapinto, die beide super waren. Miami noch ein bisschen besser als Suzuka, ganz klar. Aber für ihn gilt es, das Woche für Woche für Woche zu beweisen, dass er das kann, dass er das auch dauerhaft kann. Wenn er das schafft, ziehe ich meinen Hut und sage, habe ich falsch eingeschätzt, aber soweit bin ich noch nicht. Trotzdem erkenne ich seine Leistung vom Wochenende absolut an.
Ja, und dann kommen wir zum letzten Schlagwort, nämlich Pannen. Und ein Formel-1-Team, was eine ADAC-Mitgliedschaft aktuell bitter nötig hat, ist tatsächlich Audi. Denn ja, man ist euphorisch reingestartet, man ist mit Punkten in dieses Formel-1-Abenteuer gestartet und man hat einen Boliden, der sicher auch in der Lage ist, um Punkte zu kämpfen. Man ist nicht irgendwie fernab vom Feld, man schwimmt gut mit, aber hat ein ja mittlerweile doch schon sehr ausuferndes Problem mit der Zuverlässigkeit. Nico Hülkenberg hat es an diesem Wochenende faustdick erwischt, als er auf dem Weg ins Sprint-Grid mehr oder weniger das nicht zu Ende antreten konnte. Er konnte am Sprint gar nicht antreten. Es gab Probleme und auch am Sonntag, er hat sich ja auch in diesem Startkuddelmuddel, was auch so ein bisschen eben durch diesen, Max Verstappen da gemacht hat am Anfang. Euphorischen Start und die euphorische Duellführung. Einer der Leidtragenden, der hinterher in diesem Ziehharmonika-Effekt seinen Frontflügel verloren hat, aber dann eben auch wieder das Auto abstellen musste später, weil einfach es wieder technische Probleme gab. Und das größte Problem ist, Kevin, Und da habe ich heute auch einen sehr spannenden Artikel zu auf Formel1.de gelesen. Man kriegt das ja vielleicht auch als Fan nicht immer so mit, weil mit welchem technischen Grund ist jetzt ein Team ausgefallen. Wenn man dann eben Interesse dran hat, dann kann man es auch meistens dann irgendwo nachlesen. Aber bei Audi hält man sich auch der Presse gegenüber scheinbar ziemlich bedeckt. Und die Momente häufen sich. Auch ein Gabriel Bortoleto, der nach der Qualifikation war es, glaube ich, das ist wieder, wenn Sprintwochenende ist, auch mit rauchendem, also da Dieselgate bei Audi lässt grüßen, das sah ordentlich nach Diesel aus, was da hinten aus dem Heck kam. Es ist aktuell ein wirklich großes Zuverlässigkeitsproblem und scheinbar wird man da auch nicht wirklich mit der Sprache rausrücken, was die Probleme sind, und vor allem lässt dieses Momentum dann auch so langsam nach und diese Euphorie, und das ist für Audi ja ganz wichtig, diese Euphorie zu haben. Eben auch als Autohersteller, der ja schon in auch einer Art Krise steckt auf dem globalen Markt, natürlich auch seiner Belegschaft, seinen Aktionären und seinen Mitarbeitern eben verkaufen zu können. Warum machen wir dieses Formel-1-Projekt? Und diese Euphorie war nach Australien da und die verfliegt jetzt so ein bisschen. Und gerade die deutschen Fans gucken natürlich sehr auf Nico Hülkenberg. Und wenn du es gerade hinkriegst, den regelmäßig ja diese Saison schon nicht ins Grid überhaupt zu bekommen, dann sind natürlich große Fragezeichen da. Wie ist da so deine Einschätzung und was sind vielleicht die Informationen, die du so ein bisschen hast, was die Ausfallgründe von Audi angeht?
Also Audi gibt nichts raus. Ich finde das wirklich problematisch, weil du möchtest ja auch gerne verteidigen. Also gerade auch als deutsches Medium, glaube ich, möchtest du gerne verteidigen und möchtest gerne den Leuten erklären, dass das, was da passiert, Kinderkrankheiten sind oder dass das, was da passiert, was ist, was man in den nächsten Wochen ausmerzen kann. Aber es häuft sich ja jetzt über den bisherigen Saisonverlauf. Ja, also man hat ja von Did Not Start bis Disqualifikation jetzt mal alles durch am Grand Slam der unschönen Sachen, die du haben kannst in der Formel 1. Ich bin da ein bisschen anderer Meinung als Timo Glock, der Experte von Sky. Für mich gibt es eigentlich bei Audi nicht so wirklich den Grund zu sagen, ja, das ist ihr erstes Jahr, die müssen das erstmal lernen. Also das ist ein Team, was selbstredend den Motor, das Getriebe zum ersten Mal baut, aber mit der Motorsport-Erfahrung, denke ich, sollte man das schon stabiler hinbekommen. Es geht gar nicht darum, dass du den besten Motor im Feld hast, aber ich glaube, so ein Unternehmen wie Audi sollte schon einen stabilen Motor bauen. Das ist mal das eine. Dann baut das Team ja auf Sauber auf. Also Sauber plus hunderte neue Mitarbeitenden. Ja, das gehört halt auch dazu. Kannst du jetzt auf der anderen Seite sagen, ja, aber Cadillac ist auch kein neues Team, sehen, weil dann haben sie ja mit Ferrari-Motoren und Ferrari-Getriebe haben sie einen Vorteil. Ja, das mag sein, aber die fangen aerodynamisch komplett von vorne an. Weswegen ich auch finde, dass von den Neulingen, ja, Cadillac das wesentlich besser macht insgesamt als Audi, auch wenn Audi diese Punkte gesammelt hat in Australien. Und da sprichst du was Richtiges an. Die Erwartungshaltung ist natürlich sofort gestiegen. Und ich glaube, es war auch Gabriel Bortoleto, der das nicht offensichtlich gesagt hat, aber durch die Blume gesagt hat, eigentlich sind die Punkte in Australien gar nicht gut gewesen für uns, weil jetzt achtet man viel mehr drauf, was wir machen, und man erwartet viel mehr von uns. Und Nico Hülkenberg ist aktuell Deutschlands frechster Frührentner, muss man sagen, so oft wie der nicht das Rennen beenden kann. Das muss man auch wissenschaftlich untersuchen, wie das so weitergeht. Also, was ich damit sagen will, ist, dass Audi keine gute Figur macht, dass Audi auch keine gute PR macht aktuell, finde ich. Also der Abschied von Jonathan Wheatley, der wirft bei mir große Fragezeichen auf. Verdichten sich ja immer mehr die Anzeichen, dass es zwischen ihm und Binotto nicht funktioniert hat, dass es zwischen ihm und Döllner nicht funktioniert hat. So, und Mattia Binottos Stärke ist ja eigentlich der Motor. Und dafür haben sie ihn ja geholt, einst, ne? Weil er seine Expertise da spielen lassen soll. Also aktuell ist das, wo sein Bereich zu sehen ist, jetzt eher die größte Schwäche. Und auch Führungsschwäche ist mal wieder erkennbar. Mattia Binotto hat, glaube ich, kaum was gesagt an diesem Wochenende. Es war dann Alan McNish, der vorgeschickt wurde. Alan McNish, der mit Sicherheit ein richtig guter Rennfahrer war und auch eine richtig gute Persönlichkeit grundsätzlich ist, aber das ist jetzt für mich auch nicht die Person, die ich nach vorne stellen würde, um ein Produkt zu verkaufen. Also das ist wirklich ein guter, sicherlich für die Jugendarbeit, aber jetzt als de facto Teamrepräsentant, / technischer Direktor oder was auch immer er genau ist, Racing Director, glaube ich, heißt sein Titel, Ja, was ist das? Also das ist auch nichts anderes als Alessandro Aloni Bravi, nur dass Alan McNish bekannt ist als ehemaliger Formel-1-Fahrer und das war es dann auch. Aber trotzdem, das strahlt für mich nichts aus. Ich finde, dieses Team ist blutleer, dieses Team ist steril, die Klamotten waren vielleicht ganz cool an diesem Wochenende, aber das war es dann auch schon. Man muss den Mechanikern großen Respekt dafür zollen, dass sie das Auto von Bortoleto wieder hinbekommen haben, dass der an der Qualifikation zumindest teilnehmen konnte, auch wenn er keine Zeit gesetzt hat und ihm dann ja auch noch was abgebrannt ist. Aber ich bin schockiert. Ich bin schockiert über die Art und Weise, wie Audi nach außen hin arbeitet. Das ist nicht die Qualität, für die Audi bekannt ist in der Automobilbranche. Ne? Ich meine, klar, Audi. Und wir haben das ja auch schon öfter diskutiert mit unseren Hörerinnen und Hörern in unseren diversen Gruppen, Starting with F1 Fans bei Facebook, Starting with Fans bei Telegram auf dem Discord-Channel, dass Audi schon auch in der Öffentlichkeit grundsätzlich eher ein sterileres Auto ist. Ja, es gibt die ein oder andere Sportvariante, aber grundsätzlich ist das alles hochklassige Limousinen und hochmotorisierte Autos, die von den gut betuchteren Leuten gefahren werden, mal so ein paar Stereotype zu bedienen. Und genauso steril wirkt dieses Team aktuell. Da würde ich mir schon ein bisschen mehr Nahbarkeit wünschen. Da würde ich mir schon ein bisschen mehr Erreichbarkeit wünschen und das Gefühl, dass man einen mitnehmen möchte und auch in die Probleme mitnehmen möchte. Das ist doch nicht schlimm. Also das gehört doch zum Starten einer Formel 1 dazu, dass man über die Probleme spricht und dass man darüber redet, was man gerade neu aufbaut und dass man auch die Probleme beim Namen nennt. Cadillac schafft das ja auch. Die schaffen das ja auch, uns zu erklären, warum denn es an den ersten Wochenenden zu Problemen gab, warum denn Korrelationen zwischen Motor und Chassis noch nicht so stimmen. Ist doch nichts dabei. Ja, und Audi macht das nicht. Und ich finde, da werden auch die beiden Fahrer so ein bisschen alleine gelassen. Ich meine, gut, Nico Hülkenberg sagt eh nicht viel in den Interviews. Ich glaube, Bortoleto würde gerne mehr sagen. Bortoleto würde gerne mehr sprechen. Aber das wird natürlich aufgrund des Dekrets vom Unternehmen quasi verboten. Ja, also der wird einen Teufel tun, da explizit zu sagen, was Sache ist. Er macht es dann eher implizit, wie das mit den Punkten zum Beispiel. Ich weiß nicht, wie das laufen soll. Ich weiß nicht, wie es besser werden soll bei Audi. Ich hoffe für das Team, für die Leute, die dort arbeiten, dass es schnell besser wird. Aber ich habe jetzt nicht das größte Vertrauen in eine Marke, die nach außen hin mit Vorsprung durch Technik wirbt. Aber aktuell ist es wirklich Stillstand durch Technik. Mehr ist es nicht.
Und du hast gerade Mattia Binotto angesprochen, der Mann, der sich im Thema Motoren auskennt. Und dazu dann der letzte Punkt zu Audi, Kevin. Gabriel Bortoleto, Sprint, Disqualifikation, weil die vorgeschriebene Grenze von 4,8 bar beim Ansaugdruck des Motors überschritten waren. Audi sagt, es war nur in einer Runde und man hat dann sofort gegengesteuert, aber am Ende des Tages wirkt es wieder unglücklich. Ja, wie hast du diese Nachricht aufgenommen?
Mit Motortricksereien kennt sich Mattia Binotto ja nun auch hinlänglich aus.
Ich wollte es nicht sagen, aber hier. Ja, das. Ja, vielleicht.
Es ist ein bisschen ironisch, dass es dann unter Binotto passiert, ne? Grüße an alle Ferrari-Fans da draußen. Ja, das passt dann ins Bild. Das passt dann ins Bild eines Rennstalls, das gerade sehr unorganisiert funktioniert, dass dir dann sowas auch passiert. Passiert halt, ja? Also, ne, da muss man ja sagen, wenn das so war, dann ist es halt cool. Dann sagen sie es ehrlich, es ist in einer Runde passiert, wir haben gegengesteuert, ist uns durch die Lappen gegangen, shit happens. Aber auch da, ne, was ist alles so häppchenweise, wenn sie überhaupt was sagen? Also das ist so schon unzufriedenstellend.
Ja, unzufriedenstellend, das trifft's aktuell bei Audi. Und was sicher auch unzufriedenstellend für euch ist, dass ihr jetzt ein paar Sekündchen auf uns beiden Stimmungskanonen verzichten müsst. Aber nach einer ganz kurzen Pause sind wir wieder sofort für euch da. Und bis dahin bleibt ihr bitte dran bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de.
Diego Maradona ist tot. Aber nicht sein Tod wird zum Rätsel, sondern die Entscheidung kurz davor.
Wer auch immer Ihnen als Richtern weismachen will, man hätte Diegos Zustand nicht kommen sehen, der lügt Ihnen glatt ins Gesicht.
Warum liegt ein schwerkranker Hochrisikopatient wenige Tage nach einer Gehirnoperation nicht in einer Klinik, sondern in einem Privathaus, ohne medizinische Überwachung?
Er hätte Intensivmedizin gebraucht, ständige Überwachung. Ich bin mir sicher, die haben nicht mal seinen Blutdruck gemessen.
War das nur Fahrlässigkeit oder ein System, das Diego Maradona bis zuletzt brauchte, aber das ihn nicht mehr schützen konnte oder wollte? Tatort Sport. Diego Maradona, die Entscheidung, die ihn das Leben kostete. Ab sofort überall, wo es Podcasts gibt.
Willkommen zurück bei Starting Grid, dem Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de. Kevin Scheuren und ich, Dennis Lewandowski, schauen zurück auf den Grand Prix von Miami. Es hieß endlich wieder Formel 1 und jetzt kommen wir zu dem Thema, was wir ja schon vorher mit dem Folgennamen der letzten Ausgabe aufgemacht haben, denn alles neu macht der Mai und wir hatten das erste Mal die in Anführungszeichen neuen Regeln, die Änderungen am aktuellen Reglement und darüber müssen wir natürlich sprechen, Kevin, denn wir können das Ganze, glaube ich, schon grob auch in drei große Kategorien aufteilen, nämlich Qualifikation, Sprint und Rennen, denn tatsächlich hat sich in allen diesen Kategorien so ein bisschen was verschoben. Bei dem einen zum Positiven, bei dem anderen vielleicht eher zum Negativen. Fangen wir mal mit der Qualifikation an. Die Hoffnung und die Gründe der Regeländerung waren ja, dass die Fahrer in der Qualifikation wieder mehr ans Maximum gehen können und auch müssen, dass wir eben weniger von diesen langen Superclipping-Zeiten und von diesem, ja, schon Energiehaushalten auf einer schnellen Runde haben. Und im ersten Moment, Kevin, fand ich, hat es in der Qualifikation schon funktioniert. Ich hatte ein besseres Gefühl. Es ist sicher nicht, da brauchen wir jetzt auch nicht drüber streiten, glaube ich, dass natürlich nicht die Messer zwischen den Zähnen das Auto auf 110% gestellt ist, wie früher in den Turbojahren der 80er oder sonst was. Aber ich glaube, für dieses Reglement war der Schritt erstmal richtig. Die Qualifikation hat mir persönlich auf jeden Fall besser gefallen als vorher. Ich hatte mehr das Gefühl, dass es eben wirklich darum geht, die schnelle Runde in den Asphalt zu brennen, als irgendwie am besten die Energie zu managen. Wie war nach der ersten Quali-Session dann so deine Gemengelage?
Viel, viel besser. Es hat mir um 180 Grad besser gefallen, was aus der Qualifikation jetzt gemacht wurde. Kann es immer besser sein? Na klar. Ne? Kann es die 110% sein, die es ja nicht gibt, wir wissen das. Na klar. Aber für das, was man jetzt ändern wollte, hat man es eigentlich genau richtig geändert. Die Fahrer können wieder bis zum quasi letzten Moment vor der Kurve Gas geben. Ein bisschen Superclipping, ein bisschen Laden ist zwar nötig, aber im Großen und Ganzen hat man das gut hinbekommen. Die Fahrer werden auch zu Fehlern gezwungen, weil sie ja auch ihre Fahrweise wieder anpassen müssen. Weg vom Reingleiten in die Kurven hin zum wirklich wieder Anbremsen. War ganz spannend zu sehen, dass da einige Fahrer schon deutliche Probleme hatten, insbesondere am Freitag noch im freien Training. Deswegen auch die 90 Minuten gut gewesen, dass die Fahrer sich darauf auch besser einstellen konnten. Und es war auch schön zu sehen, wieder so ein Spitz-auf-Knopf-Kampf in der Qualifikation zu haben, in allen drei Sessions, dass immer bis zum Schluss gekämpft wurde. Auch wenn Kimi Antonelli am Samstag seine beste Zeit in seinem ersten Run in Q3 gesetzt hat und es da nicht nochmal zum ganz großen Kampf kam, hat mir das sehr gut gefallen. Und genau da wollte man ansetzen und genau das hat man richtig gemacht.
Genau, du hast gerade das Superclipping angesprochen. Ich war dann auch positiv überrascht, als ich wirklich gesehen habe, wie viel weniger es dann auch auf dieser sehr langen Gerade war. Ja, es ist noch da. Das kann man natürlich nicht wegdiskutieren. Aber in einem Bereich, wo ich sage, du hast keinen großen Geschwindigkeitsabfall, du hast diesen quälenden Moment des Auslaufens, der ja wirklich teilweise recht lange und auch sehr intensiv war, nicht mehr. Es hat mich dann auch viel mehr wirklich an die WEC erinnert, wie es damals in der LMP1 war, am Ende der Le Mans-Geraden. Es wirkte einfach mehr, ich fand, es wirkte homogener und es wirkte passender einfach. Also ein, finde ich, positiver Schritt für die Qualifikation. Und gerade, du hast es angesprochen, Monaco steht auch langsam aber sicher vor der Tür. Und da wird die Qualifikation ja das Maß aller Dinge sein, der Tag, an dem eigentlich auch das Rennergebnis mehr oder weniger vorgeschrieben wird. Und da bin ich dann auch sehr gespannt, wie wir dann die Qualifikation erleben werden. Was für mich an diesem Wochenende eigentlich das erste Mal seit langem wieder ein Grund zur Vorfreude war, wahrscheinlich eher, weil wir die Formel 1 jetzt sehr lange nicht hatten, war der Sprint. Ich habe mich echt diesmal gefreut, dass Sprint ist, dass ich Formel 1 endlich wieder Action auf der Strecke habe und wurde dann bitterlichst enttäuscht, denn ein Effekt, den wir, und das ist die Frage, durch die Anpassung des Reglements oder vielleicht einfach auch durch die Charakteristik der Strecke hatten. Wir hatten einen gähnen langweiligen Sprint. Also es war nach ein paar Runden wirklich so, dass ich mir dachte, meine Güte, eigentlich könntest du auch wieder ausmachen. Natürlich durchgezogen, natürlich bis zum Ende geschaut, aber ja, der Sprint war jetzt nicht wirklich Werbung. Wir hatten natürlich auch den Umstand, das muss man auch fairerweise sagen, dass wir relativ zeitnah danach auch die Qualifikation hatten. Das heißt, wirklich große Risiken sind die Fahrer wahrscheinlich auch nicht eingegangen, weil sie eben wussten, wenn ich es hier weghaue, dann wird es schwer mit dem mit der Teilnahme daran. Jetzt meine Frage auch an dich, Kevin. Was ist so dein Gefühl? War der Sprint so ein Schnarcher, weil diese Reglementanpassung uns wieder mehr zur alten Formel 1 getrieben haben? Oder war es auch eher ein Miami-spezifisches Problem, was vielleicht jetzt gar nicht so unbedingt in diese Änderung eingezahlt hat?
Das ist auf jeden Fall ein Miami-typisches Problem. Diese Strecke ist Murks. Also sie macht keinen Spaß zu gucken. Ist sicherlich schön, wenn du vor Ort bist und dann in die Everglades fährst und so, ne? Aber das war's dann auch. Es macht, glaube ich, auch wenig Spaß zu fahren, eben weil die Strecke von nicht so wirklich etwas hat. Ein paar Elemente von vielen Strecken haben sich ja zusammengeklaut, so wie es halt auf einem Parkplatz möglich ist, das hinzubauen. Aber ich weiß es nicht. Sprints in Miami waren noch nie der wirkliche Bringer. Rennen in Miami ehrlicherweise auch nicht. So, und dann kommt diese Regeländerung noch dazu. Was ist nämlich passiert? Dadurch, dass es diese ganzen Anpassungen an Energiefreigaben, geringerem Boost und auch den Effekt, den der Boost hat, gab, hast du im Grunde nur Überholmanöver an den typischen Miami-Stellen gesehen. Kurve 11, Kurve 1 und ich glaube so, ich weiß nicht, welche Kurve das ist, Turn 16, glaube ich, bevor es, oder Turn 17, also nach der langen Geraden. Das war's. Worauf ich mich eigentlich gefreut hatte, war vor dieser Regeländerung eventuell durch dieses neue Reglement und ja, ne, die einen sagen, es ist Jojo-Racing. Ich habe das immer wieder gesagt und ich sage das nicht, weil ich das Gegenteil sagen möchte, sondern weil ich da meine Meinung kundtue und weil ich das kundtue, was ich erlebe beim Gucken. Und ich habe mich sowohl am Samstag als auch am Sonntag wieder furchtbar gelangweilt, weil Überholmanöver nur an den typischen Stellen funktioniert haben. Und das ödet mich halt an. Das hat, also ja, du kannst es einerseits, kannst es auch von der anderen Seite sehen, man kann wieder sich verteidigen. Ja, es macht wieder Sinn, sich zu verteidigen, weil es nichts mit dem Batteriestand zu tun hat. Es hat aber auch nie jemanden gezwungen, gut, außer die KI offensichtlich, wie das ja so viele Fahrer gesagt haben, die Batterie leer zu fahren. Ja, und dann nicht die Möglichkeit haben, dann noch zu kontern. Weil, was das ja gemacht hat, war, dass wir an Stellen Überholmanöver gesehen haben, an denen es vorher keine Überholmanöver gab. Und so Strecken wie Miami, Sandford, Singapur, das sind so Strecken, die meiner Meinung nach vom neuen Reglement absolut profitiert hätten, wenn man dabei geblieben wäre. Aber durch die Änderungen jetzt, und das hat ja David Warnhold auch letzte Woche uns in seiner Sprachnachricht mitgeteilt, hat man genau das wieder bekommen, was man vorher hatte, nämlich Überholmanöver an den Stellen, wo sonst überholt wurde. Und das sorgte halt für, vor allem im Sprint, eine super große Langeweile. Also ich habe immer auf die Uhr geguckt, schon war froh, als es fertig war. Und das ist schade, weil ich habe mich eigentlich davor die Rennen gut unterhalten gefühlt. Also you win some, you lose some. Das ist einfach so. Ich glaube, das war auch klar. Es ist natürlich jetzt berechenbarer für die Fahrer auch. Auch beim Thema Sicherheit mit den Energiefreigaben, die du durch den Boost halt hast, dass du nicht mehr diese krassen Unterschiede an Ladungen hast, wo es dann zu sowas wie dem Auffahrunfall von Oliver Berman kommen kann. Also dem beinahe Auffahrunfall und dann Crash von Oliver Berman, obwohl ich nach wie vor da denke, mir wurde Oliver Berman ein bisschen zu sehr aus der Verantwortung dafür genommen auch. Aber gut, sei es drum. Man hat sich jetzt für diesen Weg entschieden. Man wird diesen Weg weitergehen. Man sollte jetzt aus Miami nicht das schließen, was dann auch in Kanada, ich glaube, der erste Gradmesser für dieses neue Reglement kommt dann Barcelona, weil Monaco ist nochmal eine andere Nummer. Da brauchst du im Grunde nur, kannst du im Grunde mit dem E-Motor fahren, weil du da so viel am Laden bist, dass du den Verbrenner im Grunde genommen gar nicht bräuchtest. Auch da wiederum mit dem vorherigen Reglement, vielleicht wäre das sogar noch ein bisschen besser geworden. Was mir allerdings gefallen hat, war zu sehen, dass wenn überholt wurde, diese Dynamik der etwas kleineren Autos sich gezeigt hat. Also das macht mir Hoffnung, eben dann doch nochmal für Strecken wie Sandford, Singapur, auch vielleicht Monaco, dass es da auch zu einer actionreichere Nummer kommen könnte. Aber wie gesagt, das muss man jetzt beobachten, wie sich das dann auch darstellt mit diesen Anpassungen ans Reglement. Bei diesen Strecken in Miami jedenfalls hat es nicht dafür gesorgt, dass Miami plötzlich der große Hit war.
Ja, der große Hit war es definitiv nicht. Wir haben dann im Rennen für mich persönlich ein bisschen Versöhnung bekommen, denn wir hatten am Start doch schon Tumulte, möchte ich sagen, mit Max Verstappen und Lewis Hamilton und dem, was dahinter passiert ist. Wir hatten ein paar schöne Duelle auch. Ja, und das ist so die Sache. Du hast gerade angesprochen, man konnte sich wieder verteidigen. Das ist schon ein Punkt, den ich auch positiv sehe. Auf der anderen Seite ist es eben so. Und das ist, glaube ich, dieser Spalt, auf dem man sich da eben bewegt. Auf der einen Seite, ja, es ist wieder das pure Racing. Es ist wieder eben das klassische Racing. Aber diese Komponente, die ja so erfrischend doch irgendwo auch war bei aller Kritik, dass du diese Manöver hattest, dass du diese Action hattest, dass du wirklich da dachtest, oh, weil irgendwann, ja, Jojo-Überholmanöver, klar, auch relativ künstlich herbeigeführt. Aber am Ende des Tages ist es ja dann auch irgendwo spannend, weil einer muss am Ende von diesem Jojo ja sich wieder eindrehen quasi, ne? Also einer muss ja irgendwo der Sieger sein, einer verliert dieses Duell am Ende und von daher, es ist schon so eine Sache, die sicher für die Puristen und vielleicht auch für die Fahrer, das muss man ja schon so sagen, weil sie einfach auch wieder mehr ausmachen, positiv ist, aber beim Schauen dann doch schon irgendwo ein bisschen auch von mir vermisst wurde, ne? Also klar, wir hatten vorne so ein paar Duelle und ich glaube, es war ja auch als Antonelli und Leclerc sich, glaube ich, mal eine Zeit lang duelliert haben, wo auch McLaren gefunkt hat dazu, lass dir jetzt erstmal Jojo spielen und bleib dran an Lando Norris. Die Momente gab es, aber im Großen und Ganzen ja, war es wieder mehr das klassische Rennen. Ich glaube, Kevin, wir werden natürlich das weiterhin auch beobachten. Wir hatten dort das ja angesprochen, von David da ja auch eine tolle Nachricht bekommen, sehr ausführliche in der letzten Woche und müssen einfach mal schauen, was wir jetzt zum Beispiel in Kanada sehen. Das wird auch der nächste Gradmesser eben für diese Reglementänderung werden. Und ja, konntest du denn mit den paar Duellen wenigstens halbwegs versöhnlich mit diesem Rennwochenende abschließen, oder?
Ja, weiß ich nicht. Also bei der Start gereicht? War so, ja. Reicht's denn bei Ihnen nicht jetzt? Wer ist eigentlich schuld daran? Die Grünen! Na egal, so viel Inzahl. Also fange ich an. Die Startnummer erstmal das Erste. Ich meine, Startphase ist ja immer aufregend. War vorher aufregend, war es ja auch mit dem neuen Reglement. War ja auch immer viel los. Und klar, Startphasen finde ich immer toll. Bin ich immer großer Fan von, weil das ist so die große Unbekannte. Ne? Also wer kommt durch, wer kommt nicht durch. Was ich im Diskurs spannend fand und auch in unseren Gruppen, ich habe mich eigentlich dieses Wochenende wirklich darauf konzentriert, nur zu gucken. Also zu gucken und zu lesen, mich gar nicht so sehr in die Diskussion eingemischt und so, weil ich mir auch vieles für den Podcast aufbewahren wollte und jetzt nicht unbedingt aus der Emotion heraus, die ich in dem Moment gespürt habe, in die Diskussion einsteigen wollte. Und was ich spannend finde, ist, wie sehr doch viele, und das ist, finde ich, auch eine valide Meinung, die kann jeder und soll ja auch jeder haben. Und ich finde, unsere Gruppen sind ja auch wirklich ein Ort von großer Meinungsfreiheit und das wird da keiner beschnitten. Klar, es kann Gegenwind geben, aber da muss man sich dann in der Diskussion so weit behaupten, dass man mit seinen Argumenten durchkommt, dann schafft man das auch. Aber wir selber, wir sagen ja im Grunde genommen, außer es artet komplett aus, nichts zu dem, was gesagt wird. Von daher, fair game. Wie sehr Leute daran gewöhnt sind, diese Art von Racing, als das Racing zu sehen, was so ultimativ ist und total geil ist und total aufregend ist. Also ich finde, im Grunde genommen, das, was passiert ist durch dieses neue Reglement, ist, dass wir unverhältnismäßig viele Dive-Bombs gesehen haben. Kann man spektakulär finden. Also vor allem Max Verstappen hat sich da hervorgetan, der reihenweise fast in Autos reingerauscht ist beim Anbremsen, vor allem nach der langen Geraden. Also ich hatte schon Sympathie für Carlos Sainz, der sich da ja auch ein bisschen aufgeregt hat am Funk, dass Max Verstappen da jetzt im Mittelfeld rumfährt und den großen Macker machen will und sich irgendwie an gar nichts hält, weil er natürlich nach vorne will. Klar, ist sicherlich eine Art von Racing, die einem gefallen kann. Ich denke aber trotzdem, dass es durchaus Platz für die andere Meinung gibt, dass man sagen kann, das ist jetzt eher was, wo ich mich drauf gefreut hätte, dass es durch das neue Reglement ein bisschen anders wird, dass es eine andere Art von Formel 1 wird. Und deshalb, ja, diese Duelle, die wir hatten, die waren allesamt dann für sich sehr unterhaltsam und sehr interessant, aber es war mir halt zu viel von dem, was ich so gewohnt bin. Und ich muss sagen, das hat mich so ein bisschen angeödet. Das hat mich wirklich ein bisschen angeödet. Und ich sollte trotzdem, und da sende ich Grüße raus an unseren Telegram-User Christian, der am Samstag, da habe ich mich ganz kurz auch doch zu geäußert nach dem Sprintrennen, wo wir so ein bisschen diskutiert hatten, dass einige der Facetten aus dem, was davor war, jetzt abhanden gekommen sind im Sprint. Er dann im Rennen, so wie du, so ein bisschen versöhnlicher war. Man muss es sicherlich an den nächsten Rennwochenenden weiter betrachten, ne, welchen Effekt das hat, weil unterschiedliche Streckencharakteristika unterschiedliche Vor- und Nachteile bringen dieser Geschichte. Aber der Diskurs bleibt weiter ein Stück weit vergiftet, weil natürlich jetzt dann die, die das eigentlich vorher ganz cool fanden, dass du im Infield, dass du an Stellen, wo eben sonst nicht überholt wurde, diese Duelle hattest, die hin und her gingen, was auch eine gewisse Art von Aufregung war, die man erzeugt hat, dass man das jetzt weggenommen hat. Und dass jetzt die andere Seite, die sagt, ja, Formel 1 ist nur, wenn sie Vollgas geben können und Formel 1 ist nur, wenn bis zum letzten Gas gegeben werden kann und dann in die Bremse rein und das ist geil, das ist Motorsport. Ja, es hat ja keiner die Meinungshoheit darüber, wir ja auch nicht und ich auch nicht, ja. Und deshalb bin ich noch nicht warm damit. Ich bin absolut noch nicht warm damit. Ich muss das weiter beobachten und werde meine Meinung dementsprechend, wie ich es vorher auch gemacht habe, in ein paar Rennen dann nochmal ein bisschen dezidierter äußern, wenn ich ein paar mehr Strecken damit gesehen habe. Aber ich persönlich glaube, mit dem alten Reglement, also mit dem davor, vor diesen kleinen Änderungen, hätten wir in Miami ein anderes Rennen gesehen, was, glaube ich, für sich noch ein bisschen cooler gewesen wäre. Weil so hatte das seine spektakulären Momente. Aber es waren halt die gleichen spektakulären Momente wie die letzten 10 Jahre auch. Wir hätten aber andere haben können. Und jetzt bin ich auf Kanada gespannt, weil, wie du schon sagst, das ist nochmal eine andere Strecke, das ist nochmal eine andere Herangehensweise, auch an die Batterie, auch an die Gesamtfahrweise, die notwendig ist. Und dann können wir das danach nochmal neu bewerten. Aber ich für meinen Teil muss sagen, Miami hat mich, was das Rennen angeht, nicht abgeholt. Und das war auch größtenteils wegen dieser Regelanpassungen.
Dann wollen wir erstmal für den Moment die Regeländerungen hinter uns lassen und zu dem, was der Mai uns noch Neues reingeweht hat, gehen, nämlich die Verfolger von Mercedes. Mercedes als Klassenprimus in die Saison gegangen, als Klassenprimus bestätigt in den ersten Rennen, sah sich plötzlich Gegnern gegenüber auf Augenhöhe teilweise in der Qualifikation, als auch im Rennverlauf war Mercedes nicht mehr vorne weg und hatte es nicht mehr so einfach. Die Hoffnung der meisten Formel 1-Fans dabei hat natürlich auf den Schultern der Scuderia Ferrari geruht, die ja auch so ein bisschen positive Presse vorher für sich erzeugt haben. Charles Leclerc hat ja die Weltmeisterschaft, ja, ich sage mal, nicht kategorisch ausgeschlossen dieses Jahr noch. Man hat sehr viel seine eigene Arbeit auch gelobt, die man in Maranello über die Pause hinweg gemacht hat. Und zurück bleibt im ersten Moment allerdings Ernüchterung. Es war nicht wirklich mehr Zählbares. Man ist von McLaren de facto erstmal, zumindest in Miami, überholt worden, was die Pace angeht. Auch Red Bull Racing hat sich rangerobbt an die Roten aus Maranello. Und am Ende des Tages hatten wir dann auch noch den Fakt, dass Charles Leclerc auch nochmal für Kontroverse gesorgt hat. Denn kurz vor Schluss hat Charles Leclerc sich ja im Duell plötzlich rausgedreht, dem Vernehmen nach das Auto beschädigt und ist dann ja in der letzten Runde durch die Auslaufzonen dieses Parkplatzes ins Ziel hineingehumpelt, musste noch ein paar Plätze abgeben und hat dann am Ende noch eine 20-Sekunden-Strafe bekommen. Es war erst eine Drive-Thru, die wurde dann umgewandelt in 20 Sekunden, weil das Rennen eben schon vorbei war. Ja, und das war dann auch schon mal sehr kontrovers als erstes, denn die Frage, war die Strafe berechtigt, war die Strafe nicht berechtigt? Ich hatte für mich in meiner Gedankenwelt, und ich habe mich bewusst auch nicht hinreißen lassen, da schon in unsere Gruppen reinzuschreiben, weil ich mich da nicht zu sehr lenken lassen wollte, vielleicht da schon was zu hören, weil mein erster Impuls war eben in dem Fall, ich glaube, weil es gibt natürlich so Momente in den letzten Jahren, die ähnlich waren. Ich erinnere da zum Beispiel an Fernando Alonso, nachdem er seine erste Zusammenkunft mit Lance Stroll hatte, damals noch in getrennten Teams in Austin, als Fernando ja ja, richtig hoch abgeflogen ist und dann das Auto irgendwie noch in die Boxengasse gerettet hat und am Ende Punkte holen konnte. Ähnliches auch schon zur McLaren-Zeit, gerade auch wieder Fernando Alonso in Aserbaidschan, wo er auch das Auto irgendwie in die Box gerettet hat. Aber ich glaube, für mich der größte Umstand, weshalb ich persönlich sage, die Strafe ist gerechtfertigt, die sind dann eben gehumpelt, die haben sich überholen lassen, haben das Feld vorbeiziehen lassen. Charles Leclerc hat mehr oder weniger noch Positionskampf betrieben mit einem zerstörten Auto, was jederzeit, und wenn wir darüber reden, dass da die Vorderachse scheinbar was abbekommen hat, jederzeit, und wir reden da von Geschwindigkeiten auf der langen Gerade, die sehr, sehr hoch sind, wirklich einen schweren Unfall auslösen kann, dann muss man schon sagen, und er hat ja auch aktiv versucht, diese Position zu verteidigen. Also Russell und Verstappen waren ja die, die als letztes noch vorbeigezogen sind. Die mussten ja schon ordentlich kämpfen und sich da reinquetschen, um den Monegassen noch zu überholen. Also von daher, die zwei Punkte, um das abzuschließen und dann gerne deine Meinung zu hören. Für mich dieser Vorfall Leclerc, der ja viel Diskussion auch ausgelöst hat, für mich die Strafe gerechtfertigt. Und was man festhalten muss, Ferrari konnte den Schritt Richtung Mercedes nicht gehen. Stattdessen hat man sich beim nach vorne schauen irgendwo von hinten überholen lassen. Also am Ende des Tages finde ich Ernüchterung, was Ferrari in Miami gezeigt hat.
Ja, es ist spannend, was du sagst, weil im Livestream in der Nacht von Sonntag auf Montag gab es eine Frage eines Users an Stefan und mich, weil wir nach Japan gesagt haben und ich das auch so sehe, dass McLaren insgesamt das größere Potenzial im Auto hat als Ferrari, weil ich glaube, dass McLaren von Anfang an mit einer Sparversion in die Saison gekommen ist und wir jetzt, aerodynamisch ist das Auto ja komplett rund erneuert gewesen, ähnlich wie der Red Bull auch. Ferrari hat auch 11 Updates mitgebracht, aber der sichtbare Impact war viel, viel geringer auf das, was wir vorher vom Ferrari kannten. Klar, man hat an dem Heckflügel ein bisschen was getan, um diesen offenen und Schließmechanismus dieses Macarena-Flügels so ein bisschen zu optimieren. Red Bull bringt das Ding aber auch mit und das sieht noch ein bisschen durchdachter aus und das sieht noch ein bisschen passender aus, als es bei Ferrari der Fall war. Und ja, es ist auch so, dass McLaren das größere Potenzial hat. Allerdings habe ich nicht damit gerechnet, dass es so schnell geht, dass McLaren sie überholt. Und das war eigentlich das Schlimmste, was Ferrari hätte passieren können, dass sie an Mercedes jetzt vielleicht nicht zwingend vorbeiziehen würden, selbst wenn Mercedes keine Updates bringt. Ich glaube, das war irgendwie klar. Das ist halt die Basis zwischen Ferrari und Mercedes. Das war ziemlich gesetzt. Trotzdem muss man sagen, im Grunde genommen konnte Ferrari besser gegen Mercedes fighten als gegen McLaren und sogar Red Bull. Vor allem Max Verstappen, also Isaac Kutscher ist da kein Thema. Und das ist was, das macht mir schon Sorgen, muss ich sagen. Ich weiß, es reagieren sehr viele sehr allergisch, wenn man Ferrari kritisiert und wenn man an dem Thron von Ferrari sägt. Aber das hat ja auch seine Gründe, weil es eben das Team ist, was natürlich immer den Anspruch hat, ganz vorne zu sein. Und jetzt waren sie mal zeitweise wieder ein bisschen weiter vorne und man hat das Gefühl, das werden die jetzt nicht lange bleiben. Also wenn das so weitergeht, dann rutschen die vielleicht noch hinter Red Bull, also hinter Max Verstappen, weil Isaac Hatcher ist ja kein Thema. Und das ist schon was, da sollten die Alarmglocken ordentlich schrillen. Also dieser Frust dann auch bei Charles Leclerc, was ja dann auch noch dazu kam, war dieser Boxenstopp, der ihm nicht gefallen hat vom Timing her, was ich übrigens verstehen kann. Ich habe es auch nicht 100% kapiert, was da der Plan ist, aber das ist ja auch so ein typisches Ferrari-Ding. Man muss nicht alles verstehen, was strategisch passiert, auch wenn die grundsätzlichen Fehler abgestellt worden sind, eigentlich in den letzten anderthalb Jahren, würde ich sagen, aber man kommt ja aus der eigenen Haut nicht raus, ne? Von daher, was das angeht, wenn wir jetzt diese Seite sehen, hat man da absolut am Boden verloren und man muss auch hier wieder schnell den Turnaround schaffen und zeigen, hey, pass auf, das war jetzt nur eine Eintagsfliege, das lag vielleicht an Miami, in Kanada sieht es schon wieder anders aus. Auch das ein Thema, werden wir in Kanada beobachten. Was die, ach so, und noch eine andere Sache, diese Regelanpassungen. Ich wäre als Ferrari schon latent sauer auf diese ganze Nummer. Mich wundert es auch, unter uns gesagt, dass man bei Ferrari so ruhig bleibt. Findet ihr das nicht auch ein bisschen komisch? Weil man hat ja Ferrari im Grunde genommen um jede Stärke beraubt damit. Ne? Beim Start haben die Teams, die jetzt nicht wegkommen, kriegen so ein bisschen MGUK, um so ein bisschen Anschub zu bekommen. was soll ja sportlich nicht helfen? Aber natürlich hilft es sportlich, weil du kommst ja von der Stelle, ja, was du vielleicht sonst gar nicht kommen würdest. Das war der erste Punkt. Dann, dass man das Verhältnis vom Boost jetzt verändert hat. Ich glaube, das war auch was, was Ferrari eigentlich geholfen hat insgesamt, weil der Turbolader ja ein bisschen kleiner ist. Das heißt, das, was jetzt die anderen wieder aus dem Turbolader quasi rausziehen können für sich, weil deren Turbolader größer ist, über den gesamten Rundenverlauf gesehen, könnte für Ferrari jetzt zum Problem werden, weil sie diese Anpassung vorgenommen haben. Das heißt, McLaren und Red Bull, die werden sowieso nativ durch ihre Motoren bevorteilt sein, im Gegensatz zu Ferrari, die sich auf was ganz anderes spezialisiert haben. Dass das Mercedes auch ein bisschen ins Hintertreffen bringt, wenn die Updates in Kanada jetzt nicht funktionieren, das wird dann ein Thema sein. Aber ich glaube, für den Moment muss man sagen, so wirklich gut ist das für Ferrari jetzt nicht. Obgleich natürlich Charles Leclerc den Start gewonnen hat, aber der hat dann hinten raus seine Probleme bekommen, was uns dann zu der Situation bringt, wo er sich weggedreht hat und dann an die Wand geschlagen ist. Ein Fehler, dem Charles Leclerc seit langem so nicht mehr passiert ist, muss man sagen. Da merkt man aber auch, dass der das ganze Rennen schon eine Portion Frust eben aus den genannten Gründen mit sich rumgetragen hat. Ich glaube, wenn der nicht so frustriert gewesen wäre über das, dass McLaren sie da so einfach und locker überholt, dass er da nicht dranbleiben kann, dass er keine Position verteidigen kann eigentlich gegen die und auch nicht gegen Red Bull, wenn man so will. Natürlich ärgert ihn das, plus die Sache mit dem Boxencall und dann passiert ja so ein Fehler, weil du dann nach diesem Duell mit Piastri einfach die vielleicht auch die Selbstkontrolle ein Stück weit verlierst und das Auto dann überfährst und dann drehst du dich und knallst in die Mauer. Und dann muss ich sagen, finde ich es sportlich, wenn Leute behaupten, dass die Strafe zu hart gewesen wäre, weil ich finde, der kommt da noch ganz gut weg mit 20 Sekunden unter Drive-Thru-Penalty. Denn faktisch konnte der das Auto nicht mehr bei hohen Geschwindigkeiten bedienen. Also wenn man sich mal die Onboard anguckt, sieht man auch, mit wie viel Speed der da durch diese Schikanen und Kurven fährt, die er schneidet und dann hinten raus noch gegen George Russell dieses Duell hat, wo Leute George Russell vorwerfen, hätte Moving Under Braking gemacht. Dabei bewegen sie sich natürlich aufeinander zu, weil Leclerc den Einlenkwinkel anpassen muss, um diese Linkskurve zu kommen, obwohl natürlich eher die rechte Seite das Problem war. Der konnte ja nicht mehr nach rechts abbiegen, weil das ganze Ding vorne rechts kaputt war. Wurde dann auch zu den Stewards geholt. Man hat dieses Problem aus der Welt geschaffen. Und in der Urteilsbegründung der Stewards für die Strafe von Leclerc geht es ja faktisch nur darum, dass er diese ganzen Schikanen abgekürzt hat. Und dafür sind 20 Sekunden für die Menge an Schikanen, die er abgekürzt hat und wie er die abgekürzt hat. Und dass er daran schuld ist, dass er sie abkürzen musste, weil er sich weggedreht hat und eingeschlagen ist, ist er wirklich gut weggekommen. Denn ich finde, wenn die Stewards das Unsafe Condition vom Auto von Charles Leclerc nochmal weiter ermitteln, was sie nicht getan haben, also das haben sie auch geschrieben, dass sie es nicht getan haben, dann sprechen wir über eine Disqualifikation. Und das sind dann nochmal ganz andere Punkte, die dann verloren gehen für Charles Leclerc. Also der kommt jetzt eigentlich noch ziemlich gut da aus der Nummer raus. Und auch da, ne, ich bin ja wirklich jemand, ich mag Charles Leclerc und das ist ja auch hinlänglich bekannt. Und ich schätze ihn auch sehr für das, was er auf der Strecke tut, aber das hätte auch gefährlich werden können. Also wenn wir über das Thema Sicherheit sprechen, dann gehört auch sowas für mich dazu. Und von daher finde ich, ja, die Strafe ist gerechtfertigt, die Strafe ist fair, die Strafe ist okay, aber man hätte sich nicht beschweren können, wenn noch mehr dazugekommen wäre. Von daher sollte man da, und das hat er ja auch gemacht, ne, hat sofort die Hand gehoben, gesagt, es war mein Fehler, es darf mir nicht passieren, ich fühle mich schlecht. Finde ich gut, dass er da so ehrlich ist und dass er so deutlich ist und deswegen kann man die Strafe jetzt nehmen. Man muss die Lehren daraus ziehen. Lewis Hamilton hat ja schon gesagt, er geht vor Kanada nicht in den Simulator. Ob ihm das vielleicht hilft, weil vor China hat er das auch nicht gemacht. Jetzt hat er sich ja sehr bemüht, auch mit dem Team zu arbeiten. Auch wenn es natürlich Fotoaufnahmen von ihm und Kim Kardashian gab, aber mein Gott, dann ist er halt rübergejettet für einmal die Woche, um da ein paar Tage im Maranello zu sitzen und ist er wieder rübergeflogen. Ist jetzt auch nicht die beste Art, wissen wir, das ist jetzt von der Umwelt her und von dem, was er ja selber auch propagiert, jetzt nicht unbedingt zu dem zusammenpasst, was er tut. Aber gut, sei es drum. Die arbeiten schon viel, die arbeiten schon hart, aber arbeiten sie in die richtige Richtung? Das wird die Kernfrage der nächsten Wochen sein, weil eins ist klar, Mercedes wird nicht stillhalten. Die werden in Kanada mal ein bisschen was nachlegen. McLaren hat schon angekündigt, dass in Kanada noch mehr an das Auto kommt, als das, was sie jetzt schon dran hatten. Puh, und auch Red Bull wird noch ein bisschen was bringen. Also Gnade ihnen Gott, dass das in den nächsten Wochen nicht dazu führt, dass sie wirklich in die Rolle des viertkräftigsten rutschen.
Ja, das ist, vielleicht steht wieder stürmische Zeiten für Ferrari bevor. Und kommen wir jetzt mal zu den beiden Gewinnern eigentlich dieser Pause, dieser kleinen Pause, nämlich McLaren allen voran, denn McLaren ist wieder siegfähig. Das muss man sagen. Es hat jetzt in Miami noch nicht gereicht, aber man hat in der Qualifikation und auch im Rennen darum kämpfen können und man war ja wirklich weit weg davon. Und auch Red Bull Racing, da geht's, glaube ich, ja gut, mit der Power eines Max Verstappen vielleicht auch schon an bestimmten Stellen und durch bestimmte Umstände um Siege oder zumindest um Podium. Doch eigentlich sehr positiv, diese Pause bisher. Klar, man muss immer die Relation halten. Man kann immer genau noch so nachschießen und dann kann das auch ganz schnell wieder ganz anders aussehen. Aber ich habe mich so ein bisschen dazu hinreißen lassen, Kevin, als ich mit meinem Bruder wieder mich so ein bisschen ausgetauscht habe, zu sagen, wer weiß, vielleicht wird das doch eine viel, viel spannendere Formel-1-Weltmeisterschaft, als wir alle gedacht haben. Was glaubst du, wo stehen McLaren und Red Bull jetzt wirklich? Ist das der große Angriff auf den Todesstern? Wir haben ja heute, wenn wir aufnehmen, May the 4th, Star Wars Tag. Ne? Wird das Imperium zurückschlagen? Gibt es eine neue Hoffnung? Oder ist es am Ende vielleicht auch nur ein Schuss mit der Laserkanone in die Unendlichkeit des Weltalls?
Ich bin jetzt nicht der größte Star Wars Fan, deswegen kann ich keine
Mach einfach
Bilder
wie Chewbacca.
Jetzt. Für viele mache ich das die ganze Zeit. Ja, also McLaren ist eindeutig wieder da. Das muss man so deutlich sagen. Insbesondere Lando Norris hat mich sehr überzeugt an diesem Wochenende. Muss man den Hut vorziehen, eine Top-Leistung gezeigt. Der hätte Sonntag das Rennen auch gewinnen können, wenn die Strategie nicht verhunzt worden wäre. Nochmal, die Formel 1 ist kein Sport des Konjunktivs. Das ist auch so ein Satz, den man auf eine Tasse machen könnte hier von Starting Grid. Wollt ihr eigentlich Starting Grid-Tassen haben? Schreibt das gerne mal in die Kommentare unter unsere Social-Media-Kanäle und unter unsere YouTube-Videos und bei Spotify. Vielleicht gibt es da zum 10-jährigen Jubiläum so ein bisschen was. Wir lieben ja beide unseren Kaffee. Und damit ihr vielleicht die eine oder andere Tasse zu Hause habt, wenn ihr Interesse habt, dann schreibt das gerne mal. Oscar Piastri dagegen hat sich schon schwer getan. Und das ist jetzt wiederum so spannend zu sehen, die ersten 3 Wochen mit dem alten Reglement plus auch die Anpassung am Auto und auch Miami. Ne, Miami ist ja grundsätzlich eine McLaren-Strecke. Hast du schon einen Shift jetzt bemerkt? Ne? Also auch das, wie das Auto jetzt gefahren werden muss, das passt dann zu Lando Norris vielleicht ein Stück weit besser als zu Oscar Piastri. Also davor sah das anders aus. Das ist bei Red Bull übrigens auch extrem zu sehen, noch viel, viel extremer, weil Isaac Hadjar war nach den ersten 3 Wochenenden eigentlich richtig gut dabei, muss man sagen. Der hatte bessere Starts, der war in der Qualifikation jetzt nicht so weit weg. Zack, Regeländerungen, alles ist wieder so, wie es bekannter ist. Max Verstappen fühlt sich auf einmal wieder viel, viel wohler im Auto, zeigt das auch, war viel, viel positiver an diesem Wochenende und haut dem 8/10, glaube ich, in der Qualifikation rein oder so. Und dann haben wir wieder die gleiche Situation, wie wir es mit allen anderen Teamkollegen hatten. Keiner weiß, warum die es auf einmal wieder so abkacken. Isaac Hadjar gibt zudem auch noch Interviews, wo er sagt, ich verstehe selber nicht, warum das so ist und es ärgert mich und ich möchte näher dran sein. Und also nicht wortwörtlich, aber paraphrasiert war das genau das. Und gegen die Wand sind schon ganz andere gerannt bei Red Bull. Also da sollte Isaac Hadjar sich vielleicht wieder auf andere Sachen konzentrieren. Und das ist für beide sicherlich was Positives. Das Problem bei Red Bull bleibt aber dann, du bist ein Ein-Mann-Team und du brauchst, und das haben wir ja auch schon zu Saisonbeginn hier besprochen bei Starting Grid, und das ist vielleicht was, da sollten wir perspektivisch ein Auge drauf halten. Ich glaube nach wie vor, dass dieses Reglement und diese Ausgestaltung im Laufe der Saison noch die Dynamik annehmen wird, dass du vielleicht gar nicht dauerhaft 2 Leute in den WM-Kampf bekommst, sondern dass jedes Team quasi einen bekommt. Und dann braucht es den 2. Fahrer, der zuarbeitet und der dann auch hilft. Und der muss aber auch das Niveau haben, der muss ja auch erstmal da fahren können. Und da ist dann die Stärke von McLaren wieder da, dass das 2 Fahrer sind, die das auf jeden Fall können. Und bei Red Bull ist es halt wieder dann nur Max Verstappen. Jetzt müssen wir vielleicht mit der kompletten Einordnung, wie nah sie an Mercedes dran sind, warten, bis wir in Kanada das Update von Mercedes gesehen haben. weil ich nach wie vor glaube, und wir haben das ein bisschen zynisch schon fast auch im Formel1.de Redaktionschat geschrieben, Kollege Ruben Zimmermann war das, glaube ich, Grüße Ruben, der sagte, Mercedes bremst jetzt ein bisschen ein, damit die anderen Teams kein A-Duo bekommen. Das sind ja diese Anpassungen, die möglich sind. Nach dem großen Preis von Kanada wird ja mal der erste Cut gemacht und dann gibt es für die Motorenhersteller die Möglichkeit, Leistungsanpassungen vorzunehmen, wenn sie einen gewissen Abstand haben zum stärksten Motor, so gesehen. Und ich musste ein bisschen schmunzeln, weil Mercedes ist natürlich mit allen Wassern gewaschen. Also lass die mal die Updates bringen, dann fahren sie vielleicht mal ein, zwei Rennen ein bisschen langsamer, weil wir sind ja auch einig gewesen, Dennis. Wir glauben ja beide, dass Mercedes noch mehr im Köcher hat. Trotzdem zeigen sie das nicht, beziehungsweise kommen die anderen jetzt näher. Und das ist schön für die Fans, das ist gut für die Formel 1, das ist wichtig. Mercedes darf jetzt nicht vorne wegfahren. Aber lass uns mit der finalen Einordnung mal warten. Fakt ist, sie sind an Ferrari vorbei, McLaren. Also ich glaube, unabhängig davon, wie es in Kanada geht, wird es schwer für Ferrari erstmal wieder an McLaren ranzukommen. Die balgen sich dann vielleicht eher mit Red Bull. Red Bull braucht noch ein bisschen. Also da merkst du trotzdem immer noch ein paar Schwächen. Das hat ja auch Max Verstappen gesagt, dass man noch nicht am Ende dieser Entwicklung ist, wie man es braucht, final. Und Mercedes, ja, es ist... Miami ist nicht die favorisierte Strecke von Mercedes, das hat Antonelli dann aber richtig gut gemacht. Und nach Kanada werden wir uns dann nochmal anschauen, wie es denn ist, wenn Mercedes auch Updates am Auto hat und vielleicht nochmal ein bisschen mehr Gas geben kann, wie auch George Russell dann performt. Und dann haben wir, glaube ich, ein besseres Bild, wo die Teams zueinander stehen. Es ist aber positiv und das steht über allem, dass McLaren, dass Red Bull, ja, und wünschenswerterweise auch Ferrari näher rücken und Mercedes Druck machen und demnach das Imperium auch seinerseits wieder zurückschlagen muss, sagt man auch dann so, ne?
Ungefähr, Kevin. Wir machen vielleicht mal einen Star Wars Marathon, wir beide. Das wäre.
Oh Gott.
Das wär,
will ich da?
Ja, das willst du. Möge die Macht mit dir sein.
Also mit dir sowieso. Mit dir will ich noch alles, Dennis, weißt du das?
Ja, es ist ein bisschen komisch, weil wir dieses herausgelöste Rennen eigentlich jetzt irgendwo im Nirgendwo haben und nicht wirklich wissen, was können wir da dauerhaft mit anfangen. Ich glaube, wir haben erstmal auf die Momente zurückgeblickt. Wir machen jetzt noch einmal eine kurze Pause und dann werden wir natürlich unser Tippspiel auflösen, denn es wurde wieder fleißig getippt. Wir werden mal ein bisschen vorausschauen, was uns in den nächsten Wochen vielleicht erwarten könnte. Und ja, dann bleibt zurück. Bleib zurück. Ganz ruhig.
Jeder bekommt sein Autogramm.
Korrekt. Also bleibt zurück und seid gleich wieder da bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Ein letztes Mal zurück zu Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Und wir werden jetzt natürlich noch unsere Tippspiele auflösen und vielleicht so ein paar Ideen auch unter uns jetzt gerade brainstormen, denn es steht wieder Formel 1 Pause an. Bis zum 24. Mai, wenn das Rennen in Kanada stattfindet, ist er erstmal frei. Lewis Hamilton kann seine Freizeit wieder mit Kim Kardashian verbringen. Nicht im Simulator, wie wir gehört haben. Und was machen wir? Kevin, wir haben ja noch eine Sache offen, die ich ja ultra gerne machen würde. Und zwar die für uns persönlich größten und wichtigsten Formel-1-Fahrer aller Zeiten ranken. Und vielleicht hast du ja auch noch eine Sache, die du so ein bisschen mit dir trägst. Was können wir mal, wie können wir unseren Hörerinnen und Hörern diese zweite Pause wieder versüßen?
Naja, ich habe jetzt mal in den Kalender geguckt. Im Grunde müssen wir nur eine Woche überbrücken. Danach ist ja schon wieder Vorschau auf Kanada angesagt. Ja, wir machen das aber ein bisschen anders. Wir machen nächste Woche das von dir angesprochene Ranking. Das finde ich cool. Die 10, sollen wir die 10? Die 10 wichtigsten? Oder ist das zu viel? Sollen wir die 10 machen oder machen wir jeder 5? Wo wir dann 10 haben idealerweise. Aber wahrscheinlich, na, da teilt sich vielleicht auch was.
Ja.
Wir peilen jetzt mal, wir machen das mal so. Wir peilen jetzt mal die 10, wie wollen wir es nennen? Weil wir wollen euch damit einbinden. Das soll ja wieder sowas sein, was wir schon mal gemacht haben, wo ihr eure Einsendungen auch machen könnt. Und wir dann versuchen, so ein Spektrum herauszubekommen, wie ihr das dann auch seht, gepaart mit unseren Calls.
Vielleicht sagen wir wirklich, und das gilt dann für alle, nicht nur für uns, meine 10 größten Formel-1-Fahrer.
Okay, meine 10 größten Formel-1-Fahrer.
Und wir brauchen euren Input, Leute.
Okay, das heißt, ihr schickt Am besten eine E-Mail, weil das kann ich besser geordnet dann in meine Excel-Tabelle reinbringen, als wenn ich dann die ganzen Messenger-Sachen
Kevin Williams scheuren.
Ja, genau. Auch ich kann Excel. Das könnte auch so ein Claim sein von denen für die Werbung. Auch ich kann Excel. Dann machen wir das so. Ihr schickt eine Mail an kevin.scheuren@meinsportpodcast.de und ich würde mal sagen, das Ganze, weil Dennis und ich vermutlich am nächsten Wochenende aufnehmen werden oder am kommenden Wochenende aufnehmen werden, bis Freitag, dem 8. Mai um 16 Uhr. Schickt ihr mal eine E-Mail mit euren 10 größten Formel-1-Fahrern. Das ist ziemlich simpel eigentlich, aber ich glaube, da muss man schon überlegen. Also diese Top 10 aufzustellen, da muss ich selber mal gucken, wie ich das für mich mache. Und dann werden wir, wo haben wir es nochmal gemacht? Das aktuelle Ranking der aktuellen Fahrer haben wir letztes Jahr gemacht. Dann werden wir wieder einen Mittelwert aus euren Einsendungen berechnen und dann halt unsere machen. Und dann decken wir das Ganze mal übereinander nächste Woche Montag. Und dann schauen wir mal, wer die 10 größten Formel-1-Fahrer aller Zeiten sind. Ja. Genau so machen wir es. Ihr schickt eine E-Mail an kevin.scheuren@meinsportpodcast.de bis Freitag um 16 Uhr mit den 10 größten Formel-1-Fahrern eurer Meinung nach. Ja, so machen wir es.
Und jetzt wollen wir wissen, wer ist der größte Formel-1-Tipper aller Starting Grids?
Für die Ausgabe dann das machen wir dann am 11. Mai. Das ist ja die nächste Ausgabe.
Dann hast du recht, dann ist schon Vorschau.
Ja, da überlegen wir uns nächste Woche nochmal was wir dann in der Vorschau zusätzlich noch machen. Wir werden natürlich auch immer über die Formel-1-News sprechen, klar, aber vielleicht mal wieder so eine kleine Q&A-Session oder sowas, ne, dass wir das ein bisschen auflockern. Da überlegen wir uns nächste Woche was, also reinhören, Podcast abonnieren, wo ihr den Podcast abonnieren könnt, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, verschiedene Podcast-App einfach nach Starting Grid suchen, abonnieren und runterladen. Bei Spotify zum Beispiel könnt ihr auch auf die Glocke hauen und uns da quasi dann immer wieder hören, wenn eine neue Ausgabe online kommt. Plus, ihr könnt da natürlich auch Kommentare schreiben, also Feedback zu den Sendungen. Macht ihr auch regelmäßig, finden wir super toll. Lesen wir auch alles, reagieren wir auch bestmöglich drauf. Und über unsere Social-Media-Kanäle könnt ihr uns auch erreichen. Instagram, Twitter etc. pp. Also das kennt ihr natürlich auch. Ja, und ansonsten Tippspiel, ne? Hast gesagt. Tippspiel auflösen müssen wir.
Tippspiel müssen wir auflösen. Ja.
Ein bisschen aufgeregt, weil ich weiß schon, dass ich gewonnen habe.
Aber ich muss ganz kurz auf Fußball eingehen, Kevin. Nach dem Wochenende, wo Borussia Mönchengladbach den Klassenerhalt fix macht mit einem Sieg gegen Borussia Dortmund, da kann mich eigentlich auch nichts mehr aus der Bahn bringen. Dann gönne ich dir das aus tiefstem Herzen.
Ja. Dann kann ich sagen, dass wir 3-1 Stand haben. Hier aus dem Podcast. Ich habe 3-1 gewonnen. Und zwar durch den Sieg von Kimi Antonelli und den zweiten Platz von Lando Norris, sowohl die Pole Position von Kimi Antonelli. Du hast lediglich Antonelli und Norris aufs Podium getippt, aber an den falschen Positionen. Deswegen kriegst du nur den halben Punkt. 3-1 für mich also. Damit steht es jetzt 9-8 für mich in unserem Tippspiel. Ich glaube, es ist zum ersten Mal, dass ich in Führung gehe in unserem Podcast-Tippspiel. Also, nehme ich mal so mit bis Kanada, ne? Die kleine Auferstehung von mir. Bei Kicktipp hast du das Qualifying vergessen zu tippen, habe ich gesehen. Beziehungsweise den Sprint vergessen zu tippen, habe ich gesehen.
Ja, Schande auf mein Haupt. Aber mir ist es zum Glück, als das Rennen gestartet ist, noch aufgefallen. Ich habe wirklich, die sind in die Einführungsrunde gegangen, da habe ich gerade auf Speichern gedrückt.
So, und deswegen habe ich auch da gewonnen hier. Also 72 Punkte zu 61. Aber du hast immerhin 61 Punkte nur im Rennen gemacht. Also da bist du immer richtig gut dabei. Ich bin auf Platz 139 in Gruppe 1 und du auf Platz 137 in Gruppe 1. Also auch da sind wir ziemlich nah beieinander. Aber du hast auch schon zweimal vergessen zu tippen. Also du wärst du weiter oben.
Ja, also das ist ja meine Blödheit, aber am Ende des Tages, wer weiß auch mal, was bei rauskommt. Ne? Also ich habe auch schon Momente gehabt, wo, wenn ich getippt hätte, ich wahrscheinlich auch kein Postmann sei.
Dann Tagessieger in Gruppe 1 war das Schwarz auf Weiß mit 102 Punkten, in Gruppe 2 Yves F1 mit 102 Punkten und Marius in Gruppe 3 mit 98 Punkten. Die Gesamtführung aktuell Tizi mit 391 Punkten aus Gruppe 1, dahinter Wupperschumi mit 383 Punkten aus Gruppe 2 und Henning jetzt neu auf Platz 3 mit 378 Punkten, ebenfalls aus Gruppe 2. F1 Fantasy, so das ist jetzt ein bisschen blöd, weil hier steht immer noch zum Zeitpunkt vorläufige Punkte, weil sie wohl vom großen Preis von Japan ein Update machen müssen. We identified an error in the Japanese Grand Prix data. To ensure fairness for all players, we've reset transfers and recalculated points. Also, keine Ahnung wieso, weshalb, warum, aber jedenfalls müssen sie hier noch irgendwie was ummodeln jetzt. Deswegen würde ich jetzt sagen, machen wir erstmal nur die Punkte für den Miami Grand Prix. Da gratulieren wir Nils mit 332 Punkten zum Tagessieg mit seinem Team Nils DD2. Gratulation. Und die Gesamtwertung, die holen wir dann nächste Woche nochmal nach, wenn dann hoffentlich alles dann bereinigt ist bei F1 Fantasy. Aber so sieht es bei uns bei den Tippspielen aus.
Wunderbar. Können wir, glaube ich, den Miami Grand Prix hinter uns lassen. Ich freue mich riesig auf nächste Woche, Kevin. Dieses Ranking liegt mir lange auf dem Herzen. Ich freue mich drauf, das mit dir und unseren Hörerinnen und Hörern machen zu dürfen. Ich danke dir erstmal. Es war toll, mit dir wirklich wieder über Formel 1 auf der Strecke zu sprechen, auch wenn wir in der Pause, und das, glaube ich, können wir auch nochmal sagen, wirklich mit David und Olivier und unseren Stammtisch tolle Gäste hatten, tolle Leute mit Alex und Jens, die uns da hier haben. Also es war eine tolle Pause, aber es war auch schön, wieder wirklich endlich über sich drehende Reifen zu reden. Dafür danke auch, Kevin, wieder.
Sehr viel Spaß gemacht. Danke dir und danke euch fürs Zuhören. Wir hoffen, euch hat es auch Spaß gemacht. Lasst es uns gerne wissen und dann hören wir uns nächste Woche hier wieder.
Genau, und bis dahin, bleibt ihr bitte gesund, passt aufeinander auf und keep racing.
Starting Grid, der Formel 1 Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Keep racing auf meinsportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt.